zwischen Hamburg und Haiti.
Ships in the harbor, the men are home and dry. Cold is the weather, but the sea is calm.
Den Menschen zieht es auf magische Weise ans Wasser. Wenn man in eine Stadt fährt, gehört ein Spaziergang am Hafen, am Seeufer oder am Stadtstrand eigentlich immer dazu. Die meisten Metropolen haben dieses Bedürfnis erkannt und gestalten derzeit ihr Hafengebiet oder ihre Uferpromenaden neu. Beste Beispiele sind die Hafen City in Hamburg, die Docklands in London oder die Piers in New York. Unsere Reise in dieser Ausgabe von Zwischen Hamburg und Haiti führt uns zu Hafenvierteln, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat. Der ehemalige Europahafen in Rotterdam, die Waterfront in Kapstadt und die Überseestadt in Bremen. Im Studio begrüßt sie heute Morgen Claudia Sache. Der Rotterdamer Hafen ist einer der größten Seehäfen der Welt. Wo einst Matrosen in Hafenspelunken ihre Heuer versoffen, wachsen heute bis zu 50-stöckige Wohntürme in den Himmel. Der eigentliche Hafen zieht immer weiter die neue Maas hinunter Richtung Meer. Und auf den frei gewordenen Flächen toben sich berühmte Architekten und kreative Unternehmensgründer aus. Einer stellt zum Beispiel aus Müll Schmuck her. Andere verwandeln ausrangierte Windräder in Spielplätze oder machen aus ehemaligen Rotlichtvierteln schicke Ausgehmeilen. Robert Fishman hat eine Fahrt durch das Rotterdamer Hafengebiet unternommen.
Während der Fahrt können wir Ihnen an der Bar ein umfassendes Sortiment kalter und warmer Getränke servieren.
Hafenrundfahrt auf der neuen Maas in Rotterdam. Das Boot gleitet vorbei an zu Büros umgebauten Speicherhäusern, passiert die nagelneuen Wolkenkratzer und schicken Restaurants. Die alten Hafenbecken in der Innenstadt sind für die großen Containerschiffe zu klein geworden. Deshalb zieht der Hafen immer weiter den Fluss hinunter Richtung Nordsee. Architekten, Künstler, Unternehmer und andere Kreative geben dem Ufer der Maas ein neues Gesicht. So hat sich zum Beispiel der Wilhelmina Pier im Schatten der glitzernden neuen Hochhäuser zum Terminal für Kreuzfahrtschiffe gemausert. Bis weit ins 20. Jahrhundert gingen hier Hunderttausende Auswanderer an Bord der Schiffe nach Amerika. Holland-Amerika-Line steht noch in goldener Schrift über dem Eingang zum Hotel New York gegenüber. Der ehemalige Hauptsitz der Reederei wurde zum Hotel umgebaut. Zwischen all den neuen Wolkenkratzern scheint der Art Deco-Bau aus der Zeit gefallen zu sein.
Das Besondere hier ist die Geschichte. Das ist kein normales Hotel. Deshalb kommen die Gäste ins Hotel New York.
Bringt die Empfangsdame das Flair des Hauses auf den Punkt.
Ich denke, die Atmosphäre ist ganz anders als in anderen Hotels. Deshalb arbeite ich hier. Viele Hotels haben so etwas nicht. Das ganze Hotel wurde um diese Geschichte herum gebaut. Deshalb mag ich es.
Das 42-stöckige Montevideo-Hochhaus wirft seinen langen Schatten auf das 1927 erbaute New York. Aus seiner Wohnung im 16. Stock des Wolkenkratzers hat Vincent Tapkin den besten Blick auf das einzige alte Gebäude am Wilhelmina Pier und auf Rotterdams Lebensader, die gemächlich dahinfließende neue Maas.
Wenn du hier rausschaust, hast du den wunderbaren Blick über die Skyline der Wilhelmina Pier, dahinter die Erasmusbrücke. Du siehst, wie sich der Fluss durch die Stadt bewegt. An jeder Stelle der Wohnung hast du eine andere Perspektive.
Bei klarem Wetter schaut er bis zur rund 30 Kilometer entfernten Nordseeküste.
Können mein Zimmer sehen, wo ich geboren bin?
Vincent zeigt nach Süden, auf einen Plattenbau aus den 60er Jahren. Dort wohnten einst die Hafen- und Werftarbeiter. Heute wird auch Rotterdams Süden immer schicker.
Ich wohne in Rotterdam seit 42 Jahren, aber es ist total geändert. Das Hotel New York war das erste Kultur- und Restaurant. Hier war das nur Industrie. Und das war nicht sehr nett, aber es gab auch einen Pionierszeitgeist. Das ist unsere DNA, wir müssen immer etwas anderes finden, entdecken.
Hinter dem New York führt eine Fußgängerbrücke vom futuristischen Kop van Zuid auf die Halbinsel Katendrecht. Sie mündet auf einen ehemaligen Hafenkai des Rheinhavens, an dem Rotterdamer Kreative, Fabrikhallen und Lagerhäusern neues Leben einhauchen. Aus einer der Hallen scheinen bunte Lichter. Drinnen sieht es aus wie auf einem Markt. An einem Stand backen junge Leute frisches Brot, an einem anderen holt jemand Pizza aus dem Ofen. Mittendrin verkauft, hinter bunten Gewürzhaufen, ein Marokkaner mit einem roten Fes auf dem Kopf seine Spezialitäten. Er benutzt wie alle hier möglichst heimische Rotterdamer Zutaten. In der Halle nebenan sitzt Paul Posse in seinem Restaurant an einem rohen Holztisch. An der Wand hängt ein restauriertes schwarzes Fahrrad. Metalllampen spenden gedämpftes Licht. Der bärtige Inhaber mit dem stylischen Kurzhaarschnitt ist Fotograf. Sein Opa war Hafenarbeiter. Er schleppte für 10 Cent Tageslohn 25 Kilo schwere Säcke auf die Schiffe. Zum Überleben brauchte er Erfindergeist. Das, meint Paul, sei typisch Rotterdam. Die Halbinsel Katendrecht war einst das Rotterdamer Rotlicht- und Seemannsviertel. Dann verfielen die alten, aus dunklen Backsteinen gemauerten Reihenhäuser. Inzwischen ist Katendrecht ein beliebtes Wohnquartier. Paul Posse fühlt sich wohl im Dorf, mitten in der Stadt.
I think that's the hardest struggle.
Die größte Schwierigkeit ist jetzt, hier eine neue Gemeinschaft zu schaffen. Viele, die hier neu einziehen, haben wenig Interesse an Nachbarschaft. Aber zum Glück haben wir hier unseren Hauptplatz, den Daily Plain, wo sich die Leute begegnen und treffen. Die Feste und Veranstaltungen dort sind für uns wichtig.
Zwischen Paul Posses Restaurant und dem Hotel New York dümpelt eine Handvoll schwarz-gelber Schnellboote im Rheinhafen. Die Rotterdamer Wassertaxis brettern mit bis zu 90 Stundenkilometern über die Maas. Die Strecke zur stillgelegten Werft RDM schaffen die schwimmenden Raketen in gut 10 Minuten. Hier beginnt Rotterdams Zukunft.
Die RDM, die Rotterdamer Trockendockgesellschaft, war eine Werft. Den Namen haben wir behalten, ihm aber eine neue Bedeutung gegeben, nämlich Research, Design and Manufacturing.
Erklärt Walter de Vries, Stadtplaner der Rotterdamer Hafenverwaltung Port Authority, das neue Forschungs- und Ausbildungszentrum, in dem sich viele Start-up-Unternehmen angesiedelt haben. Nebenan haben Architekturstudierende eine Siedlung der Zukunft entworfen, die sogenannten Konzepthäuser.
This is called CHIP, and this is one of the houses of Concept House Village.
Dieses Haus hier heißt CHIP, eines der Konzepthäuser. Es hat ein Gewächshaus auf dem Dach und ein weiteres auf der Seite, in denen die Bewohner Lebensmittel anbauen. Die Pflanzen sammeln Regenwasser und schützen das Gebäude vor Kälte und Hitze. Bei der Planung der Häuser mussten die Studenten die Kosten im Blick behalten. Deshalb haben sie beim Bau die Materialien der abgerissenen Häuser aus der Nachkriegszeit hier wiederverwendet.
Der große, kräftige Peter Blokdijk ist so etwas wie ein typischer Rotterdamer. Unkompliziert und zupackend. Nachdem die Werft pleite gegangen war, hat er alle möglichen Jobs gemacht, um dann wieder auf dem Trockendock anzuheuern.
Well, I'm showing people around. And I'm also providing services.
Ich zeige den Leuten die Gegend hier und biete Dienstleistungen für Start-ups und andere Unternehmen hier im RDM. Ich berate zum Beispiel ein Unternehmen, das Spezialkleber für Brücken herstellt und unterrichte Jugendliche in der Elektrikerausbildung. Sagen wir mal so, ich versuche davon zu leben. Das Interesse an RDM ist groß. Ich mag diese Entwicklung und unterstütze sie.
Statt Hafenromantik bietet Rotterdams Hafenrundfahrt einen Blick in die Zukunft. Hypermoderne Wolkenkratzer, Ein Netzwerk abfallfrei wirtschaftender Unternehmen in einem ehemaligen Hallenbad, Innovationszentren wie das RDM und die ersten beiden Häuser einer geplanten schwimmenden Siedlung. Und im nächsten Jahr soll in einem ehemaligen Hafenbecken der erste Bauernhof auf dem Wasser entstehen.
Robert Fishman war im Hafen von Rotterdam. Die Victoria and Alfred Waterfront in Kapstadt ist wohl nicht nur eine der bekanntesten der Welt, sondern auch eine der schönsten. Steht man dort am Ufer, ragt hinter einem majestätisch der Tafelberg auf. Vor einem liegt der tiefblaue Südatlantik und um einen herum wuseln von früh bis spät Menschen aus der ganzen Welt. Das restaurierte Werft- und Hafenviertel in Kapstadt ist nicht nur eine ziemlich neue Touristenattraktion mit vielen Restaurants und Boutiquen, sondern auch ein ganz normaler Hafen, in dem schwer geschuftet wird. Unser Südafrika-Korrespondent Jan-Philipp Schlüter ist dort eingetaucht.
30 years ago, this was about
Vor 30 Jahren war das hier so industriell, wie man sich das nur vorstellen kann. Docks, Fischverarbeitungsfabriken, harte Arbeit. Die Stadt war durch den Hafen vom Wasser abgeschnitten. Unser Ansatz ist jetzt nicht, aus dieser Gegend ein Disneyland zu machen. Deshalb haben wir noch den funktionierenden Hafen. Sie finden hier Hochglanz und Staub Seite an Seite. Manchmal riecht es hier seltsam. Das macht das alles hier so authentisch.
So, that definitely adds to the authenticity.
Man könnte das, was Carla White im klimatisierten Konferenzraum eines schicken Bürogebäudes sagt, leicht als Marketinggeschwätz abtun. Schließlich ist sie die PR-Chefin der V&A Waterfront. Aber man muss nur mit Hafenmeister Stephen Bentley einen Rundgang über das Gelände machen, um sich davon zu überzeugen, dass sie recht hat. Lieutenant Commander Stephen Bentley, um genau zu sein. Ein waschechter Kapitän, der zu besonderen Anlässen seine weiße Uniform trägt. Mit drei goldenen Streifen auf der Schulterklappe. Heute allerdings ist der grauhaarige Kapitän in Zivil unterwegs.
Schauen Sie, da vorne fährt ein großer Schlepper raus. Er ist auf dem Weg zu einem Containerschiff, um dieses sicher ins Terminal zu begleiten. Für Touristen ist das etwas Besonderes, gerade mal 25 Meter von einem Hochseeschlepper im Einsatz zu stehen. Man kann sogar den Kapitän an Bord des Schleppers sehen. Und er wird Ihnen zuwinken, wenn er Sie bemerkt. Manchmal machen die Schlepper sogar Pirouetten für die Besucher.
Die Kapstadter Waterfront, so groß wie 180 Fußballfelder. Ein Mix aus Shoppingzentrum und Amüsiermeile, Büroviertel und eben maritimer Industrie. Malerisch eingebettet zwischen Tafelberg und Atlantischem Ozean. Gut, ein wenig Disneyland ist schon auch dabei mit der pastellfarbenen neoviktorianischen Zuckerbäckerarchitektur und dem Überangebot an Attraktionen. Aber der Mix mit dem rohen Hafenalltag ist unübersehbar und bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Schon vor über 350 Jahren erfreute sich Kapstadt einer ähnlichen Beliebtheit bei den Matrosen der Segelschiffe, die auf der Europa-Indien-Route unterwegs waren. In den Buchten Kapstads konnten die Meermaster vor Anker gehen, erzählt Kapitän Bentley.
Hier in der Gegend operieren zwei große Windsysteme, Nordwest- und Südostwinde. Die Schiffe auf der Route von Europa nach Indien und zurück sind immer hier in der Gegend gelandet. Die haben sozusagen auf halber Strecke einen Zwischenstopp gemacht und frischen Proviant geladen.
Die Schiffsbesatzungen amüsierten sich derweil in den Spelunken der Stadt. Das brachte Kapstadt seinen Spitznamen ein, Taverne der Meere. Aber die Bucht von Kapstadt bot nicht ausreichend Schutz für die Handelsschiffe. Also beschloss die englische Kap-Regierung ein Megaprojekt, den Bau eines mächtigen Damms samt Hafenbecken und Docks. God save our gracious King, long live our noble King, God save the King. Prinz Alfred Sohn der damaligen britischen Königin Victoria, setzte 1860 den ersten Spatenstich. 10 Jahre später war das Alfred-Becken fertig. In der Folge wurde die Taverne der Meere groß und größer. Neben dem Alfred-Becken entstand das Victoria-Becken. Es ist das größte Becken der Waterfront, erzählt Hafenmeister Kapitän Bentley. Und auch heute noch Anlegeplatz für viele Schiffe.
Wir haben hier die SA Gallus II, das südafrikanische Arktis-Forschungsschiff. Dann sind hier noch 6 bis 8 Hafenschlepper, 4 Fähren, die nach Robben Island übersetzen, fast 70 Tiefseefischerboote, Dutzende kleinere Fischerboote und 27 Anbieter von Ausflugsbooten.
Für Shoppingbegeisterte gibt es über 450 Geschäfte. Nicht nur die bekannten internationalen Bekleidungsshops im luftigen und lichtdurchfluteten Victoria Wharf Einkaufszentrum. Auch jede Menge Kunst und originelle Mode von einheimischen Produzenten, erzählt PR-Managerin Carla White.
Die Watersheds sind ein umgebautes altes Lagerhaus. Ein Platz für junge Unternehmer, die echtes Kunsthandwerk und Design anbieten. Sozusagen das handgemachte Element der Waterfront. Wer echte südafrikanische Kreativität sucht, wird hier fündig.
An einem Stand kauert ein Mann mit Lederjacke und Rasterhaaren auf einem Stehhocker. Danny Nguyenya zupft entspannt auf einer Gitarre mit einem ungewöhnlichen Korpus herum.
Ich bin Gitarrenbauer und Musiker. Das hier sind Township-Gitarren. Der Körper besteht aus einem alten 5-Liter Ölkanister. Darin ist der Holzhals befestigt, mit Tonabnehmern, den Saiten und so weiter. Jede dieser Gitarren ist ein Einzelstück und im Township handgemacht.
Berühmte Musiker haben eine solche Township-Gitarre von Danny zu Hause. Chris Rea, Bruce Springsteen, Roger Gilmore von Pink Floyd oder auch Brian May von Queen. Gute Werbeträger, aber der durchschnittliche Käufer einer solchen 400-Euro-Gitarre ist dann doch eher ein internationaler Tourist. Weswegen Danny sehr froh ist, seinen Stand hier in den Watersheds zu haben.
Das hier ist eine einmalige Sache für so ein typisches Hochglanz-Shopping-Paradies wie die Waterfront. Sie unterstützen kleine Unternehmer. Die einzige Voraussetzung ist, du musst das, was du verkaufst, auch selbst herstellen.
Die Kapstadter Waterfront ist ein ziemlich neues Stadtviertel, gerade mal gut 20 Jahre alt. Vorher waren hier nur Hafen und brachliegende Industriefläche. Anfang der 90er Jahre, als sich Südafrika ein wenig verloren im Niemandsland zwischen Ende der Apartheid-Ära und Beginn des demokratischen Zeitalters befand, hat eine eigens eingesetzte Kommission eine weise Entscheidung getroffen. Es sollte ein öffentlicher Raum für die lokale Bevölkerung entstehen, der die Stadt wieder mit dem Meer verbindet. Der Plan ist ganz offensichtlich aufgegangen. Mit 24 Millionen Besuchern im Jahr ist die Waterfront einer der am meisten besuchten Plätze Südafrikas. Einheimische und Touristen schlendern entspannt und von der Lage am Meer angetan über das Gelände. Musikalisch begleitet werden sie von diversen Straßenmusikern, die hier ihren Lebensunterhalt verdienen. So wie die Marimba-Band von Kwanele aus dem Township Khayelitsha.
Every 6 months they are having
Alle 6 Monate veranstaltet die Waterfront ein Vorspiel für Straßenmusiker, bei dem man sich bewerben kann. Wir haben noch nie bei einem Vorspiel verloren und werden seit 5 Jahren am Stück ausgewählt. Seitdem spielen wir hier, verkaufen CDs an Touristen. Für uns ist das ein Job. Ohne diese Möglichkeit würden wir arbeitslos in unserem Township herumsitzen.
Zurück bei Hafenmeister Kapitän Stephen Bentley. Der steht an der bekannten Swing Bridge, einer Schwingbrücke, die das Clock Tower Center mit dem Rest der Waterfront verbindet, und schaut versonnen auf das glitzernde Wasser und die Hafenanlage. Auf seine Taverne der Meere, die sich über die Jahre ganz schön gewandelt hat.
Damals waren das Kneipen und Lokale für Seeleute rund um den Hafen. Von dort konnten sie die Einheimischen beobachten. Heute ist das umgekehrt. eine Reihe von Restaurants und Bars für Besucher und Einheimische, die die Seeleute beobachten können.
Jan-Philipp Schlüter war an der Waterfront in Kapstadt unterwegs. Auch die Hansestadt Bremen ist dabei, sich wie andere Städte eine Waterfront zu schaffen. Perfekt für diese Überseestadt, wie das Städteprojekt heißt, stehen Stadtplanern wie Investoren das Gelände des ehemaligen Freihafens. Wie andere Häfen hat auch dieser mit dem aufkommenden Containerverkehr seine Bedeutung verloren. Weserabwärts, nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt, soll in den kommenden Jahren ein ganz neues Quartier entstehen. Wohnen und Leben am Wasser in unmittelbarer Nähe des Großmarktes, einer Mühle und der Fischmehlverarbeitung. Martina Bittermann hat sich die Überseestadt angesehen.
Wir sitzen im Hafen auf der Mauer am Kai und haben eine Fieberwarntüte dabei. Blaue Luft und Sonnenschein und die Schiffe laufen aus und kommen rein. Wir rufen Heyo, Heyo, Kapitän, wir wollen auf große Reise gehen.
Die Hafenbar Golden City am Bremer Europahafen. Die Wände sind aus alten Fenstern und Türen zusammengenagelt. Das Dach eine Konstruktion aus roten und grünen Blechfässern. An diesem Abend spielt der Bremer Musiker Johnny Glut Seemannslieder. Die Luft ist mild, die Stimmung gelöst, dramatisch geht die Sonne unter über der Weser. Entlang des knapp 2 Kilometer langen Hafenbeckens sind in den vergangenen Jahren teure Wohnungen mit Wasserblick entstanden. Start-ups haben hier ihre Büros. Die Kreativwirtschaft hat sich angesiedelt. 1000 Menschen leben in der Bremer Überseestadt. Mehr als 6-mal so viel sollen es werden. 2030, wenn alles fertig ist. Zum Großeinkauf müssen die Bewohner der schicken Wohnungen heute noch weit fahren. Für geistige Nahrung ist jetzt schon gesorgt. Sabine Stieler betreibt in der Reihe hinter der Hafenkante ihren feinen Buchladen Logbuch.
Ich mache mit einer Freundin dann hier Sport. Die Hafenbar ist total nett, um einfach nochmal abends da ein Bier zu trinken. Ich finde schon gerade diese Wasserlage auch total attraktiv.
Vor 5 Jahren hat die Buchhändlerin ihren Laden in der Überseestadt eröffnet. Eine mutige Entscheidung war das, aber Sabine Stieler findet, es habe sich gelohnt.
Die Wohnbebauung nimmt zu, also es gibt auch mehr Menschen, die hier wohnen. Ich finde immer, dass hier noch zu wenig gelebt wird. Also die Leute arbeiten hier oder sie haben hier Wohnungen, aber so dieses hier auch im Stadtteil sich aufhalten, das finde ich, das fehlt hier einfach noch. Das ist mir zu wenig.
3 Kilometer entfernt von der Innenstadt in Sichtweite des Doms entsteht nach einem Masterplan Bremens neues Stadtviertel. Die Überseestadt ist eines der größten Städtebauprojekte in Europa. Auf einer Fläche 3-mal so groß wie die Bremer Altstadt, doppelt so groß wie die Hamburger Außenalster. Noch ist das 300 Hektar große Areal ein Flickenteppich. Hinter den Wohnhäusern und einem exklusiven Wohnturm am Ende des Europahafens breitet sich Brachland aus. Dazwischen historische Speicher und Schuppen, leerstehende Fabrikgebäude. Zwei Stockwerke unter dem Zentrum für Baukultur schließt Claudia Seidel die Tür zum Hafenmuseum auf. Auf 2 Stockwerken des ehemaligen Speichers erfährt man alles über das Leben am Hafen und auf den Schiffen.
Die Glocke kam zum Einsatz, wenn zum Beispiel an Bord der Schichtwechsel geglast wurde. So nannte man das Glasen. Dann wurde diese Glocke geschlagen, das heißt, die nächste Schicht wurde zur Arbeit gerufen.
Über eine Gangway betritt der Besucher das Museum entlang an gestapelten Kaffeesäcken. Es geht über knarrende Dielen. In der Luft liegt der Geruch nach Gewürzen und Kaffee. Im Speicher 11 wird die Bremer Hafengeschichte wieder lebendig. Ende des 19. Jahrhunderts hat man auf dem Gelände der heutigen Überseestadt 3 Hafenbecken angelegt für die Einfuhr von Waren. Die Hansestadt Bremen war seit dem Mittelalter ein bedeutender Handelsplatz. Von der Nordsee, die Weser hinauf, kamen Baumwolle, Kakao, Tabak, Erz und Kaffee.
Vor 100 Jahren ging der Überseehafen war mitten in der ersten Blüte. Der Handel insbesondere mit Baumwolle boomte. Und man sieht es noch auf historischen Fotografien. Da lagen die Schiffe wirklich im Päckchen im Hafen. Also in zweiter und dritter Reihe. Die mussten mitunter außerhalb auf Rede gehen und warten, bis hier ein Liegeplatz im Hafen frei wurde. Und wenn man solche Bilder sieht, dann versteht man auch die Wehmut, die viele Bremer erfasst hat, als der Überseehafen 1998 dann zugeschüttet wurde.
Vielleicht war es etwas voreilig, die Wasserfläche zuzuschütten, findet Claudia Seidel heute. Sie befasst sich nicht nur mit dem Hafenleben von gestern, sie begleitet auch die aktuelle Entwicklung und findet die richtig spannend.
Das ist natürlich ganz toll, an einem Ort zu arbeiten, der einerseits natürlich eine lange Geschichte hat, eine große Tradition hat und der gleichzeitig in einem solchen Wandlungsprozess steckt. Also das ist ganz toll, das hautnah mitzuerleben und auch das zu vermitteln und zu begleiten. Also das sehe ich für uns als ganz wichtige Aufgabe, dass wir das, was hier im Gebiet geschieht, an stadtplanerischem Prozess, ebenso kommunizieren wie eben auch die Entwicklung der Hafenwirtschaft. Und da so hautnah dabei zu sein, das ist natürlich toll.
Die Hafenwirtschaft in der Überseestadt floriert. Hier wird Getreide gemahlen, Fischmehl umgeschlagen und Kaffee geröstet. Bis heute ist Bremen eine Kaffeestadt. 6 von 10 Tassen, die in Deutschland getrunken werden, kommen von hier. Viele Kaffeepioniere waren in der Hansestadt zu Hause. Am Rande des gerade entstehenden neuen Stadtviertels entwickelte Eduard Schopf unter dem Namen Educho den Versandhandel für Kaffee und Ludwig Roselius erfand die massentaugliche Entkoffeinierung, bekannt als Kaffee Haag. Christine Glenewinkel führt regelmäßig Besuchergruppen durch die alte Fabrik.
Und dann hatte man hier den ersten entkoffinierten Kaffee. Und auch diese Fabrikationsstraße war aber dann etwas ganz Besonderes. Die ging als Zauberwerkstatt durch die Presse. Denn es war absolut das erste Mal, dass man vorne den grünen Kaffee anlandete. Der verschwand dann unterirdisch auf einem Fließband vor Henry Ford und tauchte 24 Stunden später fertig entkoffiniert und geröstet vorne in der Packung wieder auf. 14.000 Packungen pro Tag mit 210 Mitarbeitern anno 1907.
Nur ein Stockwerk unter der früheren Produktionsstraße lebt die Bremer Kaffeekultur weiter. Die Kaffeerösterei Lloyd, eine der ältesten ihrer Art in Bremen, hat ihren Sitz in der Überseestadt. In dem gemütlichen Laden mit Kaffee hat Christine Glenewinkel eine Besuchergruppe um sich und den Kaffeeröster geschart. Ein ganzer Sack grüner Kaffeeboden wird in der gasbetriebenen Trommel geröstet. 20 Minuten bei 200 Grad.
Raten Sie mal, wie lange die Industrie röstet. Minute, da sind wir ganz gut. Zwischen 30 und 90 Sekunden bei 600 Grad.
Der Kaffee ist fertig. Jetzt müssen die Bohnen nur noch abkühlen. Es duftet himmlisch. Bei Lloyd sind sie stolz auf ihren Standort an einem so bedeutsamen Ort der Kaffeegeschichte, mitten im neuen Quartier. Dieser Teil des früheren Hafengebiets gehört seit jeher der Industrie. Hier queren Güterzüge die Straße, Lkw bewegen Container. Fabrikhallen aus Backstein, Silos, dazwischen Öltanks. Am Rande der kopfsteingepflasterten Straßen wächst wildes Grün. Rauer Industriescharm. Von hier aus betrachtet scheint das schöne Wohnen am Wasser in der Bremer Überseestadt meilenweit entfernt.
Martina Bittermann über die Überseestadt in Bremen. Und das war's auch schon wieder mit Zwischen Hamburg und Tahiti. Im Team waren heute Karin Huxdorf und Doris Umland. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
Countless rivers and streams run through meadows of green. The world is still asleep, while the sun and the rain keep on playing their game, an endless hide and seek. From the hills in the north blows a wind to the shore and sings our favorite song. When I look at the coast, I breathe in and I know it's here where
I'm. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.